öffnet seine Notizen und sagt, Gott, diese Handschrift.
Das ist wirklich schlimm.
Okay. Welcome to a new episode of Schwitzkasten. 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 One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
Hey Niklas.
Hey Lukas.
Du alte Sauklaue.
Ja, ohne Scheiß, ey, wenn ich mir Notizen mache, während ich Wrestling gucke, das einigermaßen interessant ist, ey, ich kann es auch einfach sein lassen. So, wirklich. Fuck. Ja, Shoutout Frau Hake, Grundschullehrerin, die mir sowas wie Schreiben beigebracht hat.
Ja.
Ja.
Wurdet ihr in der, ich weiß nicht, ob das Standard ist, wurdet ihr in der Grundschule auch, wurde bei euch auch Handschrift benotet?
Das geht dich einen Scheißdreck an.
Okay.
So. Nee, wurde nicht. Das hatten wir nicht. Echt? Wurde das gemacht bei euch?
Ja. Aber nur in der Grundschule. Da gab es eine Note für Schrift.
What?
Ja.
Okay. Hier ist eine Note fürs Öffnen.
Ja. Yeah.
Ah, okay. Schon wieder Bier.
Schon wieder Spezi.
Spezi hast du heute?
Ja.
Paulaner, okay.
Ja, du hast ein Lamsbräu.
Ja, ausnahmsweise mal. Cheers.
Cheers.
Paulaner, fette Werbung gemacht an der Osterstraße jetzt hier und an anderen U-Bahn-Stationen in Hamburg. Mhm. Geht wahrscheinlich auf deinen Dreck zurück.
Ja, jetzt wo sie mitbekommen haben, dass hier einfach eine Welle durchs Land geht. Ja.
Verstehe nicht, was? Eine Welle?
Ist egal.
Ist das ein Witz,
den ich nicht... Nee, es war jetzt einfach so, weil wir halt einfach durch uns natürlich der, in deinem Fall Urstoff und in meinem Fall Spezikonsum extrem ansteigt, ne, springen sie jetzt halt mit weiteren Maßnahmen auf und wollen halt das aufrechterhalten.
Dann wird es ja an unserer Tag 2 Mania Review einen richtig krassen Aktiensprung geben für Prime.
Ja.
Für Prime Hydration Drinks.
Ja.
Krass. Weil wir das ja verköstigen.
Genau. Ja, ich freue mich darauf, morgen mit dir drei Sorten Prime zu verköstigen.
Ich nicht, habe ich gar keinen Bock drauf, mach's aber. Ja,
drei. Exakt genau so. Ich finde auch wirklich, also alle drei Sorten sind so vom Namen her so, ach nee.
Ah, fuck ey, ja.
Es ist auch wirklich eine bewusste Maßnahme, dass ich das auf morgen geschoben habe, wo das Logan Paul Match ist, weil ich mir dachte, das können wir nicht an beiden Tagen machen und ich will auch einen Grund haben, das nicht heute zu machen.
Ich habe auch keinen Bock, dann irgendwie Tag 2 ja. Krankenhaus aufzunehmen oder so.
Ja.
Ist dann auch kritisch. Dann muss man gucken, dass wir halt das gleiche Zimmer auch kriegen. Bauen wir ein Zweibettzimmer. Müssen wir da liegen. Technische Voraussetzungen, schwierig.
Wobei, wenn wir heute unser Prime-Tasting gemacht hätten, wäre das eine richtig geile Möglichkeit gewesen zu sellen, warum wir morgen keine Review zu Tag 2 machen können.
Stimmt, ja, stimmt.
Die Gründe sind aber anders gelagert. Das vielleicht schon mal vorweggenommen. Unsere Review zu Tag 2 kommt mit einem Tagverzug.
Ja. Genau. Ja.
Wird aber trotzdem geil.
Also der Plan ist gerade, dass wir Dienstagabend die Tag 2 Review aufnehmen.
So ist es.
Heute ist aber erstmal Sonntag, 7.4.
Yes.
Wir haben heute Morgen in aller Frühe WrestleMania Tag 1 geguckt.
Ja.
Mussten feststellen, dass das verfickte WWE Network einfach technisch am Boden ist. So.
Keine Sau pflegt das mehr.
Das ist bitter, wirklich. Ja, Ton und Bildfehler.
Ja. Ja, es war wirklich so. Es war so, nach dem Logo-Intro ging es mitten rein ins erste Match und ohne Ton.
Ja,
also es schien so, als wären Ton und Bild einfach um so wirklich so eine Viertelstunde oder so verzogen.
Ja, bitte.
Ja, naja, aber hat sich dann im Laufe des Tages gelöst. Wir konnten den Scheiß trotzdem gucken.
Ja.
Und meine erste Frage ist, wie geht's dir damit?
Ja, WrestleMania, Mann, ne?
Ja.
Du, ich sag mal so, ich war heute Nacht irgendwie bis 2 Uhr auf St. Pauli oder so. Shoutout Sassy. Und war todmüde. Ich habe irgendwie nur 5 Stunden gepennt oder sowas.
Ja.
Dann 4 Stunden Wrestling reinballern.
Ja.
Ist halt eine Herausforderung, aber ich wurde nicht müde.
Ja.
Und das ist ein gutes Zeichen.
Das ist richtig.
Weißt du, weil wenn es jetzt ein scheiß Event wäre, wäre ich irgendwann weggepennt, so nach dem Motto. Aber überhaupt nicht passiert. Deswegen sehe ich das als gutes Zeichen. Und ja, Mann, es ist WrestleMania. Es ist irgendwie anders als andere Events. Ich gehe da auch anders rein und raus. So, das ist halt, ich nehme das halt an als dieses Spectacle, was mir verkauft werden soll.
Mhm.
Und leg mich da so ein bisschen rein. Und ich will auch für diese beiden Mania Reviews irgendwie, glaube ich, ein bisschen anders rangehen, als ich das sonst vielleicht bei Pay-Per-Views oder Premium Live Events mache. So, nämlich ich habe irgendwie keinen Bock, bei diesem WrestleMania irgendwie nitpicky zu sein.
Ja.
Ich will irgendwie einfach so den Drive mitnehmen. Ich will einfach ein bisschen, ja, mich da reinlegen und diese einfach völlig absurde Show genießen so. Hm. Und das ist mir eigentlich die meiste Zeit ganz gut gelungen bei Tag 1 mit so ein paar Abstrichen. Hm. Aber alles in an sich irgendwie eine geile Nummer. Heftig, ja. Gut, und du?
Ja, ganz ähnlich, ehrlich gesagt. Ich war von Anfang bis Ende drin. Also das hat mich nie verloren. So, ich hatte ein unerwartetes emotionales Highlight, über das wir gleich sprechen werden, das wir auch miteinander geteilt haben.
Oh ja.
So,
oh ja.
Das ich brillant fand, ehrlich gesagt. Also auch wie es platziert war in der Card, wie alles gekommen ist und so weiter. Das war wirklich so schön.
Cliffhanger.
Und ja, und alles andere war halt wirklich so ein entweder wohlwollendes, ja Mann, geil, WrestleMania, oder halt so ein positiv angespanntes Gefühl von, oh mein Gott, was geht hier ab? Es ist so groß.
Ja.
So, also, und diese Größe, die kam, also dieses Spektakel, der Granddaddy of them all, the Showcase of Immortals, und nenn sie, wie du willst, diese ganzen Scheißphrasen, so. Das Feeling war da. Das Feeling war da, ja. Ist jetzt erstmal so mein vorweggeschicktes Fazit für Tag 1. Und das ist, glaube ich, das, was es erreichen soll. So, ich habe richtig Bock auf den zweiten.
Ja, und ich glaube, der wird auch nochmal krass so, ne?
Yes.
Ey, ich meine, Karrion Kross ist am Start morgen. Ey.
Wenn das nicht der Grund ist. Ja, also wenn wir morgen nicht von Prime Energy, nee, Prime ist ja nicht mal ein Energy Drink, ist ja so, also
Hydration, ja. Was halt jede Flüssigkeit macht.
Außer Kaffee.
Und auch Kaffee so. Hydriert dich erstmal. Das ist ein Gerücht, ja. Das ist
Hydrieren müsste aber eigentlich Wasser vorbehalten sein, weil es ja, also weil Hydr nun mal Wasser ist. Egal.
Jedes fucking Getränk besteht aus Wasser.
Das
man
völlig
trinkt.
Richtig. Das
deswegen
richtig.
Ist das Wasser vorbehalten. Ja, ja, hey Mann, das ist so.
Herzlich willkommen bei Schwitzkasten, euer Lieblingspodcast für semantische Spitzfindigkeiten.
Ja.
So, nein, aber
Chemie, ich hatte immer Fünfen. Wirklich.
Prime, ja. Jedenfalls, keine Ahnung, was es sein soll. So irgendwas mit Elektrolyte und Flüssigkeit.
Alter, Shoutout,
basically das.
Shoutout Herr Kämmerling und mein alter Chemielehrer. der hat seine irgendeine Abschlussarbeit in seinem Studium hat er in so Kontaktgiften gemacht. Also das war sein Thema, Kontaktgift.
Ja.
Und irgendwann wollte ich mal auf Toilette gehen, weil ich keinen Bock mehr hatte auf seinen scheiß verfickten Unterricht, der echt wirklich anstrengend war, so, und wollte dann einfach rausgehen, so. Und dann kurz bevor ich vor der Tür war, also ich bin wirklich einfach aufgestanden, wollte rausgehen, ja. So, ne? Und kurz bevor ich vor der Tür war, hat er gesagt, Niklas, halt. Und da hat er mir erzählt, dass er, also vor der ganzen Klasse, dass er diese Arbeit in Kontaktgifte gemacht hat und dass ich die Türklinke vielleicht nicht anfassen sollte. Und, alter Schwede, ich stand da und dann habe ich aber...
Guter Move.
Ich hatte wirklich Angst für den Moment so. Und dann habe ich aber geistesgegenwärtig einfach mir unters T-Shirt gepackt und mit dem T-Shirt so die Klinke geöffnet und bin rausgerannt. Ja, Herr Kämmerling, alte Nase.
Ja. Damals, als du noch zur Schule gegangen bist, da ging das noch völlig klar und war ganz normal, dass Lehrer in den Schulen die Türklinken präparieren, um ihre Schüler klar. Auch gefälligst im Unterricht zu halten.
Natürlich.
Ja. Ja. So, wo waren wir? Prime Energy, nee, Prime nicht Energy, egal. WrestleMania Tag 1.
Genau.
So, wollen wir chronologisch durchflöten oder was?
Wir flöten da durch chronologisch.
Alles klar.
Ja.
Gut.
Ja. Heftig, wenn du jetzt im Flöten
hast du Blockflöte gespielt? Nee, komm, lass es nicht besprechen. Ich habe nie Blockflöte gespielt. Ich habe kein Instrument.
Sag doch nicht, wir besprechen es nicht und dann besprichst du es.
Nur weil ich es sage, ist es ja noch kein Besprechen.
Ich habe auch keine Blockflöte gespielt.
Jetzt haben wir es besprochen.
Mega dämliches Instrument. Was soll das?
Ja. Rhea Ripley verteidigte als allererstes erstmal ihren Women's World Title gegen Lecky Binch.
Ja.
Und die musikalische Brücke, die wir hier von Durchflöten schlagen können, ist die, dass Rhea Ripley wieder in Begleitung einer Live-Version ihres Theme-Songs herauskam,
ja.
Während Becky Lynch in Seiten ihres Buches eingekleidet war, das offensichtlich zu häufig gedruckt wurde.
Also, voll. Ja. Ja, ey, Ripley-Entrance natürlich ein Ding, so, ne? Motionless in White heißen die, das ist also die Band, das ist wirklich so eine Jugendliebe, diese Band von Rhea Ripley, und das ist halt so ein Full-Circle-Shit, ne, dass sie jetzt bei Mania einfach als Erwachsene sehr erfolgreiche Wrestlerin zu denen einmarschieren darf. Voll. Wie geil ist das?
Ja. So. Und der Sänger sich einfach mal so schminkt, dass er aussieht wie sie.
Ich wusste nicht, wer es.
Also wirklich so, das erste Close-Up auf ihn war so, oh, oh, fuck, es ist nicht Rhea.
Ja, ja. Voll, man sah es nur, dass Rhea, ja, echt, aber wirklich, geile Entrance. Ich habe eben noch die Slammys geguckt, die laufen heute Nachmittag offenbar. Da hat Rhea Ripley auch irgendwie, ach nee, das war nicht, ich wollte gerade sagen, sie hat den Slammy für Entrance of the Year gewonnen, aber das war Cody. Nee, sie hat andere gewonnen, ziemlich okay. Viele. Ja.
Cody hat seine Entrance of the Year gewonnen, für als er in Kollaboration mit Bon Jovi rauskam. Hat sie eine Mashup-Version von Kingdom und Living on a Prayer gemacht haben.
Wow! Living. Ja, gut. Yo, ja, Ripley aber das Match of the Year letztes Jahr gewonnen gegen Charlotte Flair. Und jetzt hat sie dieses Jahr hier Becky Lynch gehabt.
Mhm.
Ja, war der Opener eigentlich cool für einen Opener, so, finde ich.
Voll.
Gut gesetzt. Kam aber für mich nicht ansatzweise ans Match letztes Jahr ran, so von WrestleMania 39. Ja, du, aber einfach solides Mania-Match um so einen Women's-Title, würde ich mal sagen. Gutes Match, ja. Entrance ist geil. Becky hat ziemlich geil gesellt, muss ich sagen. Hat sich richtig reingeworfen. Mhm. Bei Mania werfen sich halt alle Gegnerinnen immer richtig rein für Ripley irgendwie. Und das ist halt cool, wenn das so Granden machen wie Flair und Lynch. Und das haben sie ja auch gemacht. Am Ende so ein Buckelbomb-Riptide. Gutes Match, fand ich. Geil, kann man machen.
Ja. Unterhaltsame Nummer. Ich meine, dass Becky Lynch am Ende nicht auf dem Level von Charlotte Flair operiert, wrestlerisch, ja, ist jetzt auch nicht besonders überraschend so.
Stimmt.
Dementsprechend habe ich auch nicht erwartet, dass sie das vom letzten Jahr irgendwie übertreffen. Das ist auch nicht die Idee dieses Matches.
Hm.
So, Rhea ist auch auf einem ganz anderen Punkt in ihrer Karriere. Ich finde es total interessant, dass Becky mit dieser Story, die es hier gab, das jetzt letztendlich verloren hat und auch wieder verloren hat gegen Rhea. So, kann mir gut vorstellen, dass sie sich jetzt erstmal ein Auszeitchen nimmt und einfach wirklich ihr Buch promoten geht. So.
Muss man nicht mehr machen nach dieser WrestleMania. Ich meine, die Idee dieses Matches war, das Buch zu promoten.
Ja, auch durchaus eine faire Feststellung. Ja, wir haben nicht am Ende... warte, ich muss auch einmal ganz kurz einen Shoutout platzieren für die Riptide Buckle Bomb, weil das sah irre aus.
Ja.
Auch der Riptide, der dann danach noch kam, der dritte insgesamt. Also ich meine, Becky ist ja ein Kickout aus dem Riptide gelungen. Ich glaube, das haben wir zum ersten Mal gesehen.
Ja.
Dann diese Riptide Buckle Bomb und dann nochmal so ein Riptide hinterher mit so richtig extra Umf.
Mhm.
Und ich mag es sehr, wenn Rhea Ripley nochmal einen Move mit extra macht. Das sieht immer wirklich sehr brachial aus.
Ja.
Genau, das steht ihr ganz fantastisch. Und es stand ihr auch sehr gut zu Gesicht, dann in guter Mami-Nonchalance zu der geschlagenen, eigentlich als Stehauf-Fräulein bekannten Becky Lynch rüber zu gucken, die nicht so richtig damit umgehen konnte, dass sie nicht diese Comeback-Story haben konnte. Was für mich einfach zwei erzählerisch ganz schöne Stränge aufmacht. So, die bestätigte Mami auf der einen Seite, der nun wirklich offensichtlich niemand das Wasser reichen kann. Und dann Becky Lynch, die sich nochmal wieder fragen muss, wo eigentlich ihr Platz in der Welt noch sein soll.
In der Welt, ja. Ja.
Es gab den Handshake, den du haben wolltest in unserer Preview, den ich für eine schöne Idee halte, gab es halt nicht. Beide sind relativ klar auf ihren eigenen Positionierungen geblieben.
Ja.
Ein Heel-Finish für Rhea, ein niedergeschlagenes Face-Finish für Becky.
Jo.
Ja.
Ein bisschen mehr als eine Viertelstunde kann man machen. Generell kurze Matches an diesem Tag 1.
Bis auf 1.
Und Main Event halt einmal dreiviertel Stunde. Also wirklich. Immer nur so 11 Minuten und dann plus minus ein bisschen. Ja, krass. Okay.
Ich hätte es übrigens als Opener smarter gefunden, das Match zu nehmen, was jetzt kommt. Einfach weil, ja, Becky Lynch nicht der Bringer für ein fulminantes Opening-Match ist. Aber egal.
Auch wieder wahr, aber man will halt mit so einem Knall öffnen und Ripley und Lynch sind halt einfach Entrance-Knalle.
Das ist wiederum fair, ja. Sehe ich.
Was willst du machen hier mit New Catch Republic rauskommen zu Beginn?
Ja, ja, okay.
R-Truth wäre vielleicht
aber, genau, wollte ich sagen, aber R-Truth hättest du haben können. Okay, also hier haben wir dann die Six-Pack-Tag-Team-Ladder-Match-Geschichte um die Undisputed WWE Tag-Team-Titles. Beziehungsweise ist das eigentlich nicht so ganz richtig, dass es um die Undisputed-Titles ging, weil es ging sowohl um die Raw-Titles als auch um die Smackdown-Titles und zwar separat.
Ja.
Und so ist es auch passiert. Mein Wunsch wurde erhört.
Ja.
Und die seit gefühlt, ich weiß nicht, ungefähr 43 Jahren ausschließlich verlierenden Grayson Waller,
Waller!
Und Austin Theory haben sich die Smackdown-Titel runtergeholt.
Ja.
Und dann ist Grayson,
einen darauf runtergeholt.
Und dann ist Grayson Waller gestorben, indem er mit einem Titel auf der Schulter durch die Leiter geworfen wurde.
Richtig.
Nach draußen, was richtig krass aussah.
Ja.
Ja, und Austin Theory wurde auch nicht mehr so viel gesehen im weiteren Verlauf des Matches. Und die zweiten Raw-Titel, die haben sich dann tatsächlich R-Truth und The Miz geschnappt.
Mega. Ja.
Okay. R-Truth und The Miz.
Ich weiß auch nicht, ey, ohne Scheiß. Ja. Auch so diese Phase von The Miz gerade in seiner Karriere.
Bild, wirklich.
Kommt so. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ich sag mal, rappend raus mit R-Truth. Es ist eine ganz seltsame Phase.
Ja.
Keine Ahnung, was das jetzt für diese Tag-Team-Divisions bedeutet. Dass diese beiden Teams halt die Titel haben. Ich hätte vielleicht ein Comedy-Team genommen und ein ernstes. So finde ich es ein bisschen weird um die Titel.
Ja.
Muss man mal schauen, was da so passiert jetzt. Ja.
Wobei, also man muss natürlich Waller und Theory nicht auf ewig als Logan Pauls Loser-Truppe booken. So, das ist im Moment natürlich sehr doll auf die Spitze getrieben.
Ja.
Die können schon eine ganze Menge, ne? Die sind schon legit im Ring, so sowohl offensiv als auch was ihre Selling-Qualitäten angeht, als auch was ihr Mic-Work angeht. So, kann sein, dass das der Beginn einer etwas ernsthafteren Kehrtwende in ihren Karrieren ist, so.
Denkbar,
Ne, Waller hat mit seiner Talkshow einfach ein unfassbares Mittel, einfach auch ganze Shows zu schmeißen und zu veredeln, so was den Unterhaltungswert angeht, und zwar auch ohne, dass das darin endet, dass er auf die Schnauze bekommt, so. Einfach nur, indem er ein paar verbale Eiertritte verpasst, so.
Stimmt. Und das kann Austin Theory dann wiederum mit Matches machen.
So.
Also Shows veredeln.
Ja, genau. Ja. Also insofern, das hat schon Potenzial. Bei Miz und Truth sehe ich das auch ein bisschen so, das ist eine eindeutige Comedy-Nummer. Aber es ist erzählerisch auch wieder geil. Weil R-Truth natürlich wieder seinen delusional Moment hatte, so draußen stand und auf seinen Hot Tag gewartet hat. Und es gab den Hot Tag und es gab den DX-Moment, wo Johnny Gargano in seinen inneren Shawn Michaels rausgeholt hat, wo Tommaso Ciampa seinen inneren Triple H kanalisiert hat, wo R-Truth alle John Cena-Referenzen, die er kennt, ausgepackt hat.
Ja.
Also das war schon wirklich einfach drei schnell aufeinanderfolgende laute Lacher.
Ja.
So, und jetzt, wo Judgment Day die Titel verloren haben, finde ich, und ausgerechnet R-Truth zwei davon mitnimmt, bin ich durchaus gespannt darauf, ob es wieder ein Aufflammen der Dynamik zwischen Judgment Day und R-Truth gibt und die vielleicht versuchen, ihn zurückzuholen, sozusagen.
Ja.
Also das hat schon großes Unterhaltungswertpotenzial.
Ja, total, Mann. R-Truth eben noch, bei den Slammys war ja so ein Gast-Host.
Ja.
Also, ne? Kathy Kelly und Big E haben das gehostet und R-Truth stand mal so im Publikum, ein bisschen manchmal was gesagt. Und er dachte aber, das wären die Oscars. Und hat dann einfach ein Barbie-Movie nominiert. Und besten Hauptdarsteller quasi The Mermaid, John Cena.
Wow.
So, ja.
Wow.
So. Wow. Ja. Also, jetzt hat er einen Titel. Ja, gut. muss man gucken, was das wird. Ja, das Match war so ein bisschen das, was man erwarten konnte, oder? Also
ja.
Einfach schon ein paar richtig geile Spots drin.
Oh ja.
Ja, also diese Comedy-Nummer war immer ein Highlight auf jeden Fall. Also DIY wurden ja auch erstmals richtig als DX-DIY präsentiert.
Diesmal. Stimmt, so. Die Entrance.
Die Entrance kam halt, also, ne, Gargano kam mit Shawn Michaels Hut raus. Jumper sieht eh aus wie Triple H.
Diese ganzen DX-Visuals, die sie da drauf hatten, natürlich. Auf dem ganzen Ding mit diesem blitzenden grünen X und so, das war schon wirklich Comedy Gold. Ja, doch.
Großartig, ja.
Sehr liebevoll, sehr süß.
Gleichzeitig haben die beiden auch für heftige Spots gesorgt, so, ne. Ich erinnere irgendwie Gargano mit einem Tornado-DDT hat irgendjemanden, Pete Dunne, glaube ich, draußen durch den Tisch gefickt, so.
Yep.
Alter Schwede, Kopf voran, wirklich.
Yep.
Ich glaube, die beiden haben dann auch im Endeffekt Grayson Waller durch die, also nach draußen auf die da liegende Leiter geballert. Also die hatten schon ein paar gute Spots da, die Jungs, die Kleinen.
Vor allem die DX-Jungs, DIY und New Catch Republic haben miteinander einfach durch die kranksten Moves dieses Matches rausgehauen.
Absolut.
Schon geil. Das war schon wirklich sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig anzugucken, das Ganze. Schöne Mischung aus knallharten Spots und lustigen Momenten.
Jo.
Bisschen Dramatik zwischendurch. Sneaky Austin Theory in maximaler Wichser-Manier, wie es sich für ihn gehört.
Ja.
Der muskulöseste Aal, den es gibt.
Aale bestehen auch nur aus Muskeln.
Ja, aber nicht so sehr wie Austin Theory. dann dieser What the fuck Moment mit Awesome Truth, ey. Ey, und der beinahe Tod von The Miz und Damian Priest, nur weil Damian Priest die Leiter nicht auswechseln wollte, als Jessica Carr ihm das geraten hat.
Und sogar sein Bein schnappen wollte, um ihm das nochmal zu sagen. Ja, die eine Leiter war unten kaputt an der Ecke, aber sie haben erstmal durchgezogen, zumindest den nächsten Move auf dieser Leiter, und dann haben sie ausgetauscht. Ja, riskant.
Aber sehr schön zu sehen, da die Ringside-Dynamik, wie so die Kommunikation untereinander läuft und das dann recht organisch in das Match eingebaut wurde, bis auf die wirklich sehr ungehaltene, genervte Reaktion von Damian Priest, war das von allen anderen sehr professionell gehandelt.
Ja.
Sieht man selten, dass man das so mitkriegt.
Stimmt.
Ja. Aber gut, schön. Schön.
Jo.
So.
So, nächste Tag-Match, ne?
Das nächste Tag-Match, genau.
Rey Mysterio und Andrade.
Yes.
Der dann den rausgenommenen, storyline-technisch rausgenommenen Dragon Lee ersetzt hat.
Kannst du auch bei Dragon Lee bitte das R genauso rollen?
Er ist noch nicht so weit.
Okay.
Wenn er offiziell der Nachfolger ist von Rey, dann mache ich das.
Okay, alles klar, verstehe ich.
Ja, kam raus mit ihrer Bagage und haben dann gegen Santos Escobar und Dirty Dom gekämpft. Ja, und die ganzen Legado-Jungs waren auch da.
Ja.
Ja. Birdo, er ist wirklich nur noch Birdo jetzt, du hast vollkommen recht.
Ja, es war unser Hauptgesprächspunkt während des Matches.
Angel und Birdo.
Dass ich bei einer weiteren Wikipedia-Rapid-Hole-Nummer, in diesem Fall über die Familie Garza, die Wrestling-Familie Garza, festgestellt habe, dass der ehemalige Umberto Carrillo, der Umberto Garza irgendwas heißt, ich nur noch als Birdo läuft.
Ich sag mal so, besser als Hum.
Das stimmt.
Hum und Angel.
Humbi. Birdo.
Wer denkt sich sowas aus?
Ohne Scheiß. Für mich ist Berto, weißt du, wenn ich das so, also ich meine, ne, die Kommentatoren sagen dann halt Birdo, aber für mich, wenn ich das so, wenn ich ihn sehe, dann denke ich so Berto.
Ja.
Aber dann denke ich mir halt Berto, das ist halt Bert von Ernie und Bert, aber halt mit einem Mustache. So, statt dieser Unibrow einfach nochmal gespiegelt darunter.
Ja.
So ein fetter Mustache. Aber nun gut. So sei es. Ja, gut, anstatt, dass es halt das große Star-Making-Match von Dragon Lee als Lucha Libre in der Identifikationsfigur ist, war es jetzt das guckt euch diesen Andrade an, Match.
Mhm.
Und ich sag, wie es ist, das ist die bessere Variante von beiden.
Ja, durchaus. Also ich habe auch nur auf Andrade geachtet. Das Match war mir egal eigentlich so.
Egal, der Phantasma?
Egal. Ja. Egaldo. Auch ein guter Name.
Egaldo.
Egaldo und Birdo.
Andersrum. Egaldo und Angel.
Ja, stimmt. Jo, genau. Und es war dann so eine Präsentation auf großer Bühne von Andrade. Und das ist eigentlich ganz geil, weil man hat halt ziemlich schnell gesehen, dass Andrade einfach WrestleMania-Material ist.
Yo.
So, der gehört dahin und war auch super motiviert. Also er weiß jetzt, glaube ich, auch, dass er dahin gehört und bleibt hoffentlich auch. Denn also latino-technisch so, ne, du willst das Latino-Publikum natürlich ansprechen. Dafür war dieses Match hier da. Ja. Hast du da gut was zu bieten mittlerweile? Also diese vier hier und dann auch die dahinter noch rumlaufen und so. Das ist schon eine also sowohl qualitativ als auch dann mit den Jungs dahinter quantitativ eine gute Nummer. Voll. Und so ein Dragon Lee hast du halt auch noch im Köcher. Also, kann man machen.
Kann man machen.
Ja.
Kann man auch mal den Wir schleudern Joaquin Wild einfach durch die Weltgeschichte Slingshot.
Ja.
Spot ja. auf der WrestleMania-Bühne bringen. Das sieht immer wieder völlig krank aus. War aber nicht der heftigste von denen, die sie bisher gemacht haben.
Mhm.
Trotzdem crazy. Super nice auch der, was hast du nochmal gesagt, als wir geguckt haben?
Electric Chair Crossbody.
Ja, genau, der Electric Chair Double Crossbody, wo Andrade Rey Mysterio auf die Schulter nimmt und einfach mit ihm rausspringt und beide Crossbody nebeneinander jeweils jemand anders draußen. Geile Idee, richtig schön. Also schönes, launiges Match. Nicht zu lang, nicht zu kurz. Genau richtig für das, was es sein sollte.
Hat mir gefallen. So 10 Minuten, 11 Minuten muss man machen. Reicht dann auch.
Ja.
Genau. Weiß ich jetzt aber nicht, ob ich es auf einer Mania-Card gebraucht habe. So.
Ja, ich, also ne, WWE packt es schon, glaube ich, aus gutem Grund auf die Mania-Card, um eben das Publikum anzusprechen, das du mit diesen Leuten erreichen willst. Und deswegen völlig cool. Und ist dafür hat es halt auch echt nicht wehgetan. War cool. Freue mich. Ich glaube trotzdem, wir sehen Andrade nicht allzu lange in einer Face-Rolle. Denn das ist nicht die, die ihm natürlicherweise am besten steht.
Ja.
Oder anders, ich hoffe, wir sehen es nicht allzu lange. Denn während wir geguckt haben, hast du das ungeschriebene Gesetz des Lucha Libre a la WWE noch zur Sprache gebracht. Nämlich jeder in irgendeiner Form als Latino verkaufte Wrestler bei WWE, der mit Rey Mysterio antritt, turnt irgendwann gegen ihn.
Ja. Keine Ausnahmen.
Und bei Andrade liegt das schon sehr nahe.
Ja.
Bis dahin freue ich mich, wenn Selina Vega hoffentlich wieder das Sprachrohr von Andrade ist. Das würde mir gefallen.
Absolut. Ja.
Apropos, das würde mir gefallen. Dachte ich auch, als wir darüber sprachen, dass Jade Cargill möglicherweise einen WrestleMania-Spot bekommen könnte. Ich meine, darüber haben wir so um den Royal Rumble-Tipp herum schon herumspekuliert. Nun war es soweit. An der Seite von Bianca Belair und Naomi. Relativ safe sozusagen in einem 3 gegen 3 Six-Woman-Tag-Match gegen Damage Control. Wie funscht?
Können auch erst darüber
reden. Ach so, die Usos
waren aber die Usos waren dazwischen noch.
Ja, schöne Überleitung.
Dann machen wir es, vertauschen wir es.
Ja, machen wir einfach. Das ist
voll okay.
Shit.
Ja, voll okay. Aber du hast in deine Notizen geguckt, wahrscheinlich keine Notizen zum Uso-Match, oder?
Ich hab, also meine Notizen, ich kann es dir sagen, ich habe fürs erste Match welche gemacht, fürs zweite und dann habe ich aufgehört.
Ja, okay. Das, ich habe für dieses jetzt keins, also fürs Six-Woman-Tag-Match habe ich keins.
Ja.
Keine Notizen so. Ja, du, ey, 8 Minuten. Es war keine Spannung drin, so. Haben wir auch in der Preview gesagt, dass es einfach ein Präsentieren von Jade Cargill ist. Aber auch generell von diesen drei Powerwomen da auf der Face-Seite so. Es ist schon einfach, das war so ein optisch-ästhetisches Match für mich. Was jetzt, ich erinnere das Match auch an sich irgendwie gar nicht mehr, so ein paar Aktionen, ja. Aber irgendwie war das einfach so ein ästhetisches Schaulaufen für diese wirklich sehr besonderen und irgendwie alle krass aussehenden Frauen. Und ich meine damit auch Damage Control, die einfach, also gerade so vom Look her einfach super krass waren.
Ey, voll. Also wirklich von den Looks war das Match das Highlight der Card. Wir waren so bei den Entrances, bei jeder Einzelnen waren wir so, wie krass sieht eigentlich und wie krass sieht eigentlich und wie heftig sieht er. So, alle hatten irgendwelche, weiß nicht, uniken, weirden Takes. So, alle sehr besonders optisch, alle sehr charakterstark in dem, wie sie halt rauskommen. Das ist schon durchaus interessant. Was zumindest diese Komponente angeht. So als Match war das halt tatsächlich relativ, ja, nett. Ich muss sagen, hier bin ich jetzt ausnahmsweise kurz nitpicky. Ich bin bisher ein bisschen unbegeistert von den ersten Auftritten von Jade Cargill, seit sie bei SmackDown ist, weil sie wirklich nur das absolut Allernötigste macht. Und außer diesem wirklich unglaublich lasziven ästhetischen Pin weniges Beeindruckendes tut. Also da hat ihr Rumble-Auftritt für mich die Erwartung höher gehängt, als sie die bisher einlöst. Und das finde ich ein bisschen schade, weil sehr vieles von dem, was sie tut, wahnsinnig geplant, choreografiert und inszeniert wirkt.
Ja.
Ohne dass sie besonders viel zur Geltung kommen kann, irgendwie charakterlich oder so. Und weiß ich nicht. Also wirkt für mich im Moment bisschen doll gewollt. Habe ich ein mittelmäßiges Gefühl bei. Bin ich gespannt, wie sich das jetzt weiter einstellt über die nächsten Wochen und Monate.
Ja, also im Ring ist sie halt einfach wirklich, sie ist kein Natural, ne? So war sie auch bei AEW nicht.
True.
Da hat sie aber schon so ein paar Matches gehabt, die halt natürlich, wo sie viel mehr gezeigt hat als hier, so, ne? Macht wirklich nur das Nötigste, bewegt sich eigentlich gar nicht. So, kommt halt wirklich wie so ein Golem daher, so eine Statue irgendwie, ne? Und macht halt, geht da so ein bisschen rum, wird dann gut gesellt von Damage Control in diesem Fall, so, ne? Also sie kommt rein nach dem Tag und, keine Ahnung, zwei von Damage Control weichen so ehrfürchtig zurück und so. Das ist schon cool, wie man sie sellt. Aber genau, das klappt alles, Präsentation auch, aber das aus ihr herauskommende, das ist noch nicht viel.
Ja.
So, und da muss man arbeiten mit. War jetzt ihr zweiter Auftritt so oder dritter ever?
Ja.
Ja, also gucken wir mal. Ne? Ich glaube, dass das charakterlich jetzt auch nicht einfach so ein Blümchen-Face bleiben wird, wie es gerade ist, so, die einfach nur mit ihren Sistern da irgendwie rumpalavert. Ja, da sehe ich auch noch irgendwie einen Turn gegen Bel Air oder sowas oder irgendwas, dass sie da eine Richtung bekommt demnächst.
Ja.
Man will sie jetzt erstmal als Attraktion, glaube ich, präsentieren. Das hat dafür war dieses Match da, für nichts anderes eigentlich. Genau, ja.
We Want Jay Chance gab's.
Ja.
Und einen ganz coolen Entry, finde ich, in ihren Finishing Move, insofern.
Ja.
Schon okay.
Genau.
Fallhöhe ist aber da.
Grundsätzlich will ich für Women's Matches aber eigentlich mehr über In-Ring-Scheiß reden, als über Optik und Ästhetik.
Ja.
Das hatten wir in den 80ern und 90ern genug. Aber gut. Dafür haben wir auch andere Matches hier gehabt, so, ne? Oder haben auch morgen noch was.
Ja.
Also, ja, genau. Jo. Da kommen jetzt aber die Usos.
Jetzt aber die Usos, genau.
Yeet gegen No Yeet.
Ja, wir haben das Pre-Match-Video-Package einfach nochmal laufen lassen.
Ja, das war geil.
Um uns ein bisschen in die Familiengeschichte dieser beiden Brüder reinsaugen zu lassen. Mhm. Und das war es wert.
Haben wir angestoßen eben am Anfang?
Ja.
Okay, gut.
Können wir auch nochmal machen.
Wenn ja, du ich weiß nicht, ich erinnere mich nicht mehr dran. Ja, tschüss. Yeet oder No Yeet?
In meinem Fall Yeet.
Okay. No Yeet.
Wir haben das Match trotzdem beide richtig getippt.
Ach, war ja auch super spannend.
Ja.
Ja, nicht. Genau. Ja, aber sonst hat sich abgeholt, 11 Minuten?
Hat mich ausreichend abgeholt, würde ich sagen. Also, ich habe, wie wir in der Preview auch besprochen haben, jetzt nicht unbedingt super viel wrestlerisch erwartet von dem Match. Du sagst immer so schön, die Usos haben ein einfach beschissenes Moveset. Das ist richtig.
Ja, Mann.
Sind nicht so viele davon. Ja. Und die, die sie haben, die gerne mal ganz geil aussehen, sahen hier leider nicht so geil aus. So, also Jey Uso hat halt einen der nicesten Spears, finde ich, weil er so nach vorne zuschnappt, als würde er springt so mit der Schulter in jemanden rein und ist dann wie so ein, wie halt so eine Falle, wie so eine Mausefalle, die dann so die Arme zuschnappt danach. Aber hier ist er halt gefühlt irgendwie einfach an seinem Bruder vorbeigesprungen. Keine Ahnung. Ist egal, bis auf diesen einen Moment. Da wobei, nee. Es gab genug emotionale Momente, sage ich mal. Aber es hat sich jetzt auch nicht wie das große Finale einer Bruderfehde angefühlt, muss ich sagen. Ich glaube, vermute, hoffe, keine Ahnung, dass es vielleicht auch nicht alles war. Weiß ich aber auch nicht, ob ich das ehrlicherweise wirklich hoffe. war mehr so, okay, ja, schön, dass die beiden den Moment füreinander hatten. Aber für alle anderen war er wahrscheinlich nicht so groß wie für die beiden.
Das könnte zutreffen, ja. Ja, mich hat's gar nicht abgeholt irgendwie. Also das war das schlechteste Match des Abends für mich mit Abstand und wird, glaube ich, auch das schlechteste Match dieser Mania-Card sein. Also auch Tag 2 anguckend so. Ja, das war für mich, also schlampig, hätte auch so ein Raw-Match sein können. Wirklich schlampig zum Teil. Ich war in der Preview schon enttäuscht vom Aufbau und hier haben sie es für mich, also sie haben es jetzt nicht im Match für mich irgendwie interessanter machen können. Das Promo-Package vorher war noch das geilste an dieser ganzen Fehde, finde ich. Schade, ja.
Publikum hatten sie ein bisschen.
Publikum also, ne, war drin.
In dem Moment, spätestens da, wo es diesen, das, ja, den, die Aufgabe von Jimmy gab, wo einmal kurz die brüderliche Liebe dann doch wieder aufflammte, als Jay ihn kurz verschonte. Und es dann den erneuten Turn gab. Da war das Publikum auf jeden Fall am Start, so. Und ich glaube, dafür reicht's dann halt auch, so um die Leute in der Halle so ein bisschen bei Laune zu halten. Und dann ist dann noch, also in der Halle, als wär's so eine kleine
Halle
gewesen. Ne? Es war immer eine scheiß fucking Riesenarena bei, keine Ahnung, 8 Grad Temperatur. Ja. Wie sie uns bei jeder Gelegenheit erzählt haben.
Bei jeder. 72.000 Leute. Aber ja. Es gab noch dieses Job-Battle, ja, wo das Publikum mal Yeet und No Yeet immer gesagt hat. Ja. Das ist schon lustig. Also ja, das war ein bisschen Party-Match, Party-Stimmung. Voll. Aber ey Mann, Moveset hast du eben schon angesprochen, ne? Mir reicht es halt nicht in einem Match, wenn ich 300 Superkicks sehe, die wirklich die mit Abstand schwächsten Superkicks im Game sind. Wenn man so ein Videospiel daraus machen würde, ist es so, als wenn du, also von der Stärke her, einfach als wenn du so einen normalen A-Tasten-Strike machst oder so. Weil es hat halt keine Wirkung, ey.
Das ist so Dings, bei Street Fighter, es ist so, du hast ja da so schwacher, mittelstarker, ja, starker Standardangriff, mhm, so, und die sind ja auch unterschiedlich schnell.
Ja.
Und da ist der Superkick von bei denen einfach der Schwache. Das, was bei ja, anderen halt so ein Jab ist, ist bei denen Superkick.
Ja, das, genau das meine ich damit, ja, mit A-Taste. Ja, ja. Es ist halt, ja, also es ist inflationär benutzte Superkicks, so brauche ich jetzt auch nicht.
Ja. Für mich tatsächlich zeigt es halt auch so ein bisschen, und ich mag die beiden sehr, ne? Ich habe eine wirklich irrationale Liebe einfach zu diesen Brüdern und dieser Art, wie sie so sonst so auftreten, aber es zeigt für mich schon, dass sie ihre beste Dynamik miteinander haben, und mit miteinander meine ich tatsächlich einfach miteinander. Mhm. So, es muss mehr Dialog geben. Die Momente, wo sie im Match wirklich kommuniziert haben, das waren die kurz mal Spaß gemacht haben, ja, aber davon gab es dann auch zu wenig. Vielleicht wäre es ein geileres Match gewesen, wenn es zu einem anderen Zeitpunkt der Bloodline-Story dazu gekommen wäre, mhm, und ein paar Leute um den Ring noch herum gewesen wären, wenn man Solo dabei gehabt hätte, wenn Paul Heyman da gewesen wäre, so ein paar Reaktionen, ein paar Gesichter, Leute, die noch ein bisschen was als Katalysator für die Emotionen tun, so wirklich ein bisschen trocken. Ja. War mehr drin.
Kann es rationale Liebe geben, Lukas?
Eine sehr gute Frage. Weiter geht's. Zu Sami Zayn und Gunther, den ich rational aus vielen guten Argumenten sehr liebe.
Damit hast du eigentlich die Antwort geliefert. Ja, ja.
Geil. Ich kann in deutscher Präzisionsarbeit deduzieren, warum es richtig ist, das zu tun.
Richtig, vor allem, ja. Ja.
Gunther hat nach, ich weiß nicht, wie lange er diesen Titel gehalten hat, irgendeine Zahl lang in Sami Zayn quasi eine Rocky-Story vorgefunden, wie du so schön in der Preview gesagt hast.
Und wie sie dann einfach aufgenommen worden ist von WWE, unglaublich. Überall wild. Rocky Verweise.
Und das ist der im Vergleich zum Tag-Match, wo wir ja auch schon zweimal neue Champs hatten, der wirklich große and new Moment. Oh, Sami fucking Zayn ist Intercontinental Champs, und das war mein emotionales Highlight.
Ja.
Ich hatte noch Minuten später einfach beim drüber nachdenken, dass das gerade passiert ist, ja, nochmal richtig knallhart Pipi in den Augen.
Ja.
Das hat mich richtig gepackt, Alter. Also wirklich, das ist Wrestling, Mann.
Das ist Wrestling, und das ist, und Sami Zayn ist halt eben diese Person, die Wrestling einfach so perfekt transportiert, so, ne? Das ist, ey Mann, ich habe in diesem Podcast schon so viel über Sami Zayn geredet, so, ne? Wie sensationell dieser Typ ist, so, ne? Was der transportieren kann und so, ne? Wie der Emotionen aufnimmt, verwertet und an dich weitergibt, so. Ey, Sami Zayn, Mann, und die haben ihn jetzt wirklich genommen mit dieser klassischen Rocky Story, um diese unfassbare Regentschaft von Gunther zu beenden.
Ja.
Ich hätte niemals gedacht, dass es wirklich passiert, so, und ja, es ging mir dann auch so, ne? Also Zayn hat dann gewonnen, so, und dann habe ich so ganz normal weitergedacht und dachte mir, wie krass und so, bla bla, und habe so gemerkt, dass ich auf einmal echt feuchte Augen kriege, so.
Ja.
Und das ist halt wirklich eine unterbewusste Sache, weil ich irgendwie mit diesem Menschen Sami Zayn, also mit, nicht mit dem Menschen, aber mit der Figur Sami Zayn connecte auf eine Art und Weise. Und da muss ich erstmal überlegen, mit wem ich das noch so tue.
Mhm.
Das ist wirklich krass. So.
Ey, wirklich. Aber
der hat jetzt auch keinen krassen Run hinter sich oder so. Ne? Der ist ja gar nicht so präsent die letzten Monate gewesen. Ja. Der ist immer da und macht Dinge. Aber ist ja ganz anders als damals, als er das Bloodline, als er noch bei Bloodline war und dieses Match gegen Reigns hatte und sowas. Da war er präsent. Jetzt ist er so, ja, kam jetzt gerade mal für diese Mania-Sache wieder so. Aber trotzdem bin ich so emotional bei ihm, dass ich da weine, wenn er einen Sieg hat. Alter, was ist los?
Wild, ne? Also auch mit dieser wirklich relativ einfachen Aber schön erzählten. Geschichte von einem Typen, der halt irgendwie keinen Spot bei Mania hat und irgendwie den noch kriegen will und dran glaubt. Und diesen kleinen Interviewsegmenten von, hey, kriegst du das noch hin? Und ja, ich will die Leute nicht enttäuschen. Und ja. So. Und einem wirklich ganz tollen Aufbau zum Match hin dann direkt, also diese Backstage-Szenen, die es dann noch gab, wie er auf Chad Gable trifft, wie Chad Gable halt sagt, nee, ich komme nicht mit dir raus. Und Sami Zayn erstmal, nachdem er seine Familie weggeschickt hat und gesagt hat, bitte nimm meinen Sohn nicht mit nach vorne.
Ja.
So, wirklich erschüttert darauf reagiert, dass Chad Gable ihn nicht unterstützen will da draußen. Und Chad Gable sagt halt so, nee, du schaffst das auch. Ich weiß ja, dass du mich nicht brauchst.
Ja.
So, und Sami Zayn das da so erst realisiert und ab da einen gefühlt irre langen Weg bis zur Entrance durch den Backstage geht, komplett wortlos, einfach nur in so kleinen emotionalen Aufbrüchen auf diesem Weg zu diesem großen Match. Das ist, also auch retrospektiv fand ich das einfach so, wenn ich jetzt drüber nachdenke, so krass, wie geil das einen mitgenommen hat auf, also in dieses Kopfkino von, der geht da jetzt halt raus und stellt sich halt diesem Unbesiegbaren so und versucht sich da irgendwie nochmal hochzupeitschen, dann steht da Kevin Owens so und keift ihn auch einfach nur nochmal an so und er selber reagiert aber gar nicht mehr, sondern geht einfach nur noch da durch und ist so in seinem Tunnel, wortwörtlich.
Wortwörtlich, ja.
Ich fand das so geil gemacht und dann dieser Moment da mit ihm rauszukommen vor dieses riesige Publikum, das hat sich so geil nahbar angefühlt und es macht so Sinn, ausgerechnet Sami Zayn so inszenieren, wirklich den Typen von seiner ganzen Art, der am ehesten noch der ist, in dem man sich halt einfach reinversetzen kann, weil er nicht aussieht wie ein unfassbarer Überathlet oder sonst irgendetwas und auch sonst immer sehr menschlich gezeichnet ist. Und mit dem kommen wir jetzt da so raus und sehen diese riesige Kulisse und warten dann im Ring auf diesen Gunther und es ist irgendwie krass und dann sehen wir diesen Sami Zayn leiden und es irgendwie immer wieder schaffen und sich den wirklich alles aus dem Körper rauszählen. Ich meine, wie krass nimmt Sami Zayn diese Powerbombs und wie viele davon hat er genommen? Mhm. Und dann peitscht er sich irgendwie wieder zurück und es war so krass mitreißend. Meine Güte, war ich da drin. Das war mein Highlight in Nacht 1, mein WrestleMania-Moment. Diese 15 Minuten, die nehme ich gerne und zeige sie Leuten und sag, guck mal, und darum ist es halt einfach völlig abstruse Kunstform, was wir uns da angucken.
Wunderschön zusammengefasst. Ja. Ja. Möchte ich, ja, also wirklich, das ist genauso, wie du es ganz, ganz schön sagtest, gerade, was die dafür gemacht haben, um mit diesem Face einfach mitzufiebern, so, ne, in Präsentation, aber dann auch natürlich historisch gesehen über die letzten Jahre Sami Zayn, was da passiert ist, ne, weil sowas baust du ja nicht auf in 3 Wochen, das geht halt nicht, so, ne, du musst diese Figur schon kultiviert haben, am besten Jahre zuvor, so, und das hat man mit Sami Zayn halt gemacht, durch diese ganze Bloodline-Nummer und sowas, ne, und deswegen ist das auch alles so, oder hat so gut funktioniert, wie es hier funktioniert hat, ey, jeder Aspekt, ne? Wir müssen auch über Sami Zayns Frau mal einfach reden und über seinen Sohn so.
Oh ja.
Das ist, selbst diese beiden haben einfach dieses Gesamtbild so perfekt komplementiert irgendwie, ne? Also seine Frau ist einfach so eine super sympathische, mega natürliche Person so, nicht irgendwie so ein keine Ahnung, so eine geschminkte Spielerfrau oder sowas. Das heißt, da hast du auch dieses, da hast du auch nochmal diesen Aspekt drin, der ihn auch nochmal nahbarer macht.
Ja.
Der Sohn hatte vorher einfach in einem Backstage-Segment einfach irgendwelche Sachen gelabert, die halt irgendwie Dreijährige sagen oder so, ne? Ja. Und das war halt, und er geht halt so drauf ein. Das ist einfach ein natürliches Segment zwischen 3 Leuten, die halt irgendwie eine Familie sind.
Ja.
So, also, da war nichts inszeniert und so. Das heißt, Sami Zayn ist einfach wahnsinnig glaubwürdig, will ich damit sagen.
Ja.
In jeder Hinsicht so. Und dann hast du auf der anderen Seite eben diesen Gunther, der halt einfach der Motherfucker vom Herrn ist, wenn es darum geht, Leute im Ring zu ficken.
Jo.
So, ne? Und das hat er halt ja wirklich hier gemacht. So, ne? Wir haben uns, bei manchen Powerbombs haben wir uns ja beim Gucken wirklich erschrocken.
Ja.
Weil Sami Zayn auch ein unfassbares Talent hat, Powerbombs zu nehmen.
Ja.
Er sieht so aus, als wenn er mit dem Kopf zuerst aufkommt. Das macht er im Endeffekt nicht, glaube ich.
Weil ich hoffe nicht.
Geht halt nicht. Aber er nimmt die wirklich gut und Gunther rotzt die halt auch so geil dahin. Das ist ein perfektes Team, diese beiden zusammen, Zayn und Gunther.
Ja.
Und dann, also was du eben dieses Aufrappeln da genannt hast, ne? Sami Zayn zappelt sich ja dann immer so wieder hoch. Das hat er schon bei der Raw letztens gemacht. So, ne? Er ist eigentlich schon tot und dann kommt irgend so eine Energie in ihn rein und das macht auch so keiner, so bewegt sich niemand.
Ja.
Er hieft sich irgendwie hoch mit so Beinbewegungen noch dann steht er da und dann holt er wirklich diesen Sieg und die Halle explodiert auch, weil es einfach unmöglich ist, Gunther zu schlagen.
Ja.
Der hat's geschafft, Mann.
Der hat's geschafft.
Also ja, auch mein WrestleMania-Moment muss nach zwei erstmal schaffen, das irgendwie zu übertrumpfen so. Match war natürlich auch geil, was willst du machen? Guckst du dir an, die beiden?
Ja.
Perfekt.
Ja, wirklich. Nebenbei halt auch noch so krass, also neben diesen ganzen Powerbombs, ne, auch noch, dass Gunther einen Hölle von einem Tritt gegen Sami Zayn auch nochmal macht. Wie Sami Zayn nach seinem Hell of a Kick dann in Gunther reinfällt, einfach nur noch zum Cover. Wunderschön emotional gemacht. Und was ich auch sehr mag, ist, was mit Gunther passiert ist in dem Match. Auch das will ich nicht geringschätzen. Gunther hat generell in den letzten Monaten, ich sag mal so das letzte halbe Jahr seines Titelruns jetzt wahnsinnig viel an Charakter zugelegt, wahnsinnig viel an Micwork, Entwicklung gezeigt. Und das war in dieser Fehde total wichtig, weil es hier, das haben wir in der Preview auch schon so ein bisschen anbesprochen, es war aber bei dem Match selbst noch viel offensichtlicher, gar nicht mehr so sehr um Gunther als unfassbar kaltblütige Wrestling-Maschine ging, sondern einfach als unfassbar kaltblütiges Arschloch, so, ja, der seinen Gegner halt einfach auch demolieren und demütigen will. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt, wo Sami Zayn halt einfach diese unnachahmliche Steh-auf-Männchen-Nummer durchgezogen hat, war das Gunther dann halt zu viel, ne? Und Gunther wollte dann, anstatt halt nach krassen Moves, die er gemacht hat, zu pinnen, nur noch Sami Zayn vernichten und wie gesagt demütigen.
Ja.
So, da ist Gunther von dem methodischen, siegessicheren, klaren Vorgehen gegen die Schwächen des Gegners und so halt einfach abgewichen und ist arrogant geworden. Und am Ende hat ihn das, was Chad Gable Sami Zayn erzählt hat, was Gunthers große Stärke ist, den Sieg gekostet. Gunther ist am Ende eben nicht mehr der mental Überlegene gewesen, sondern hat sich von der Qualität von Sami, der sich nicht schlagen lassen wollte, halt einfach aus der Fassung bringen lassen und dadurch das Match verloren. Und das ist sehr schön erzählt.
Ja. Ja. Mein Gott, ey. Schön.
Gunther kommt nicht als Champ nach Bash in Berlin.
Das ist noch nicht klar.
Genau. Ich wollte es nur kurz gesagt haben.
Holt euch bei Raw direkt zurück jetzt. Titel. Kann ja sein.
Ja.
Also kann ja wirklich sein, aber so ein Kofi-Mania-Moment, weißt du?
Ja.
Ja.
Let's see.
Brock Lesnar kommt einfach raus bei Raw und nimmt Sami Zayn den Titel ab. Ja.
The Rock. Einfach so. Was, Sami Zayn?
Ja.
Du hast irgendwelchen Scheiß mit Bloodline gemacht, das geht gar nicht.
Bist du für eine Flinte?
Gib mir den Titel jetzt wieder.
Titel, ja, zack. Ja.
Yeah.
Geil.
Ja. Kannst meinen Titel haben. Nee, nicht den Brahma Bull Title da, sondern hier den Bullshit Title daneben.
Ey, der Brahma Bull Title.
Der sieht krass
aus. Ist vielleicht der schönste Titel, den WWE hat. Hat WWE gar nicht, aber hat einfach so Rock.
Ja, würdest du den als Gürtel an deiner Jeans tragen?
Natürlich.
Okay.
Ja.
Hä?
Was ist das für eine Frage? Ja.
Was für eine glänzende Überleitung, denn The Rock war es, der dann irgendwann auch herauskam, nachdem sein Entrance wirklich so lang wie die Entrances manch anderer Wrestler brauchte, um wirklich anzufangen.
Ja, bevor er überhaupt rauskommt.
Aber Gott, was für eine geil inszenierte Entrance das war. Alle vier, muss man ja sagen.
Ja.
Alle vier richtig krass. Und dann gab's einfach eine fucking Dreiviertelstunde lang The Rock und Roman Reigns, wie sie auf Cody Rhodes und Seth Rollins eindreschen.
Ja, stimmt. Ey, wir haben uns noch nach dem vorletzten Match irgendwie, da habe ich noch auf die Zeit geguckt und dachte so, was? WrestleMania geht jetzt noch anderthalb Stunden? Die lassen doch jetzt nicht diese vier Leute anderthalb Stunden wresteln. Im Endeffekt dann wirklich nur die Hälfte dieser anderthalb Stunden gewrestelt.
Ja.
Keine Ahnung, ob ich es richtig gerechnet habe. Aber ja, verrückt, also Entrances, eine Stunde wahrscheinlich.
Ja, und dann gab's auch vorher noch so eine Pause mit ein paar Einspielern und Stuff. Und
ja,
aber ja.
Irgendein Werbeschritt noch und sowas.
Dennoch ein sehr langes Match, das sich auch für mich zumindest sehr lang angefühlt hat. Aber das will ich jetzt erstmal gar nicht als Bewertung nennen, sondern einfach nur als Feststellung. Wie geht's dir damit?
Genau. Also Tempo ist ja erstmal kein Qualitätsmerkmal. Also
es kann
wunderschöne Matches geben, die super langsam bewegt sind.
Mhm.
Ne, das ist Fakt deswegen. Also ne, ich liebe sehr, sehr viele Randy Orton-Matches, so ist einer meiner Lieblingswrestler, aber und der bewegt sich halt eigentlich kaum. So, ne? Und das hat The Rock halt ja auch nicht gemacht, ne? Keiner von den Jungs kam ins Schwitzen hier. so, was auch an den 8 Grad liegt, vielleicht. Ja, du, das war halt einfach. Ich weiß nicht. Hat The Rock einen Wrestling-Move gemacht? Doch, der hat mal einen Sharpshooter irgendwann angesetzt.
Ja.
Ne? Ja. Ja. Ansonsten, ich glaube, Wrestling-Move-technisch nichts. Nichts von The Rock.
Nee.
Aber Mann, das ist der Final Boss, der braucht keine Wrestling-Moves, mein Gott. Ja. Also, Mann, ey, die haben schon The Rock clever eingesetzt. Er hat mehr gemacht, als ich dachte. So, also er war mehr drin im Match wirklich.
Aha.
Oder auch draußen so. Und er hat das Match ja einfach zwischenzeitlich zu einem No-DQ-Match auch erklärt. Mhm. Faktisch so, indem er Chad Patter an den Referee mal irgendwann gesagt hat, so, Alter, du zählst jetzt nicht, denn wenn du zählst, feuere ich dich. So, und dann waren sie lange draußen und sind ins Publikum noch gegangen und so. Also haben auch der Crowd ein bisschen was geboten. Ja, war halt lang, aber ich war nicht gelangweilt, muss ich sagen, weil es immer noch irgendwie auch eine Sensation ist, The Rock zu sehen nach 300 Jahren Abstinenz im Ring. Und er gefiel mir körperlich und auch mental besser als bei seinem letzten Match, so. Und damit meine ich nicht das Eric Rowan Match, was 6 Sekunden ging, sondern das gegen John Cena.
Mhm.
So, er ist, glaube ich, wirklich jetzt mit Mitte 50er, wie alt der Mann ist, wirklich besser im Saft als je zuvor, so. Also nicht je zuvor, aber seinen letzten Auftritten. Und das finde ich schön.
Er ist auf jeden Fall engagiert. So, der macht das, weil er das will, und der macht es nicht, weil er dafür super viel Geld bekommen hat, denn das Geld bekommt er sowieso.
Wenn irgendwer kein Geld mehr braucht, alter Schwede, ja.
Also, eben. Ja. Aber also auch von WWE-TKO bekommt er das Geld ja sowieso.
Ja.
So, er verteilt es ja im Zweifelsfall, so. Mehr oder weniger mit. Oder trifft zumindest die Entscheidung darüber mit. Mir hat tatsächlich sehr gut gefallen, wie er hier sehr narrativ bestimmend war, weil das halt dieser Boss-Rolle einfach wahnsinnig gut entspricht.
Ja.
Heißt,
er hat das Match geleitet auf einer Meta-Ebene, ne?
Ja, ja, genau. Er hat halt einfach bestimmt, was gerade geht und was nicht geht, ja, und dem Ref gesagt, nee, bitte nicht, so. So, und jetzt kannst du gleich wieder anfangen zu zählen.
Final
so,
Boss.
Und jetzt mach mal hier nicht. So, also, ne, obwohl das eben noch nicht das Bloodline-Rules-Match war, wo alles erlaubt ist,
ja,
hat sich The Rock halt einfach alles erlaubt. Was aber, glaube ich, wichtig ist für diese Rolle, denn WrestleMania ist halt eine große Sensation, so, und WrestleMania zieht im Zweifelsfall viele Leute vor die Bildschirme, die halt sonst nicht im Produkt drin sind und gucken sich nur das an. Und die müssen ja im Rahmen dieses Matches erst verstehen lernen, dass dieser The Rock nicht der Rock ist, den sie von vor 15 Jahren kennen oder so,
ja,
sondern dass da ein ganz anderer Dude gerade ist. So. Und dafür ist das halt geil, ihn so einzusetzen, dass er halt so sichtbar ist in dieser Rolle.
Ja.
Was aber gleichzeitig halt auch einfach sau unterhaltsam war. Ne?
Ja.
Denn wenn du das hier rausnimmst aus dem Match, dann war es tatsächlich eine relativ träge Fleischklops-Nummer, so, in der viel einfach Schaden angerichtet wurde.
Mhm.
Was Sinn ergibt, ne? Was total Sinn ergibt und eine gut inszenierte Nummer als Ramp-Up für das ist, was in Nacht 2 als Finale kommt.
Ja.
Sowohl für Seth als auch für Cody. Aber halt dieser Bonus The Rock wurde für mich mustergültig eingesetzt letztendlich,
mhm,
um hieraus halt auch wieder ein, weiß nicht, ganz anders emotionales Ding draus zu machen als halt davor. Also das war wirklich so, man guckt sich das an und ist so, oh shit, Cody, oh shit, Seth. Oh Gott, ei, ei, ei. So,
ja.
Und das ist, was du willst. Das ist letztendlich, was du willst. Dafür hat's halt einfach echt echt Bock gemacht, so. Und
genau.
Wie gesagt, Rock, der einen Ref beleidigt und rumkommandiert während eines Matches, ist dann auch einfach zwischendurch immer für ein paar Lacher gut. Es war eine gute Dreiviertelstunde.
Ja.
Die mochte ich.
Genau, wir haben es in der Preview auch gesagt, so, ne, dieses Match dient einfach nur dafür, Spannung aufzubauen für Nacht 2. So, ne, es musste so passieren, dass die Heels gewinnen, so, ganz wichtig. Und was du gerade Schaden anrichten genannt hast, hat halt wunderbar funktioniert, so, ne. Also bei Rollins wurde das Knie angegangen,
ja,
hat es auch durchgesellt, so. Jetzt in diesem Match ist mit dem Knie gar nicht mehr viel passiert, dann, nachdem sie das kaputt gemacht haben.
Ja.
Aber das wird morgen eine Rolle spielen.
Voll.
So, ne, ja, und dafür war das da. Und ja, Cody Rhodes hat einfach was abbekommen. Der hat auch eben, ich habe ja die Slammys geguckt, der wurde ja blendet per Video, weil er irgendwie auch 90 Slammys gewonnen hat. Und da hat er auch so Pflaster gehabt im Gesicht, mhm, und sowas. Also er war auch lediert so. Das dient alles der Präsentation, dass er morgen, ja, dass er es eben noch schwieriger haben soll. Dienst erfüllt so, auf jeden Fall.
Ja,
klappt.
Plus, muss man auch immer kurz erwähnen, Roman Reigns is in Mania-Shape.
Alter!
Aber, hallo.
Ja. Hat die letzten Wochen nur Hoodies getragen, kommt jetzt raus, einfach eine Statue.
Ohne Witz. Wirklich, ja. Also rein optisch, vielleicht in der Form seines Lebens.
Ja, ist er.
Und dieses Abschlussbild, was halt WrestleMania Nacht 1 produziert hat, das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Das klingt super dumm, aber WrestleMania Nacht 1 ist am Ende halt auch eine Werbeveranstaltung für Nacht 2. Alle Leute, die das jetzt nicht gesehen haben, aber die diese Bilder sehen, die um die Welt gehen, wo halt Roman Reigns und The Rock beide über den Körpern von Seth Rollins und Cody Rhodes thronen, so, ne? Also wie die da halt auch so stehen, von unten gefilmt,
ja.
Und da halt einfach wirklich wie in Bronze gegossene Statuen ihres Clans aussehen, so. Das ist einfach schon ein richtig geiles Bild, das durchaus ein bisschen die Runde macht. Mhm. So, und nochmal neugierig macht auf das, was ja noch daraus folgt, weil es eben ein Match ist, das mit dem es nicht abgeschlossen ist, sondern das wirklich nur nochmal den Weg bereitet für Nacht 2. Also auch erzählerisch und als Ramp-up, als Business-Move sozusagen, als Plattform für das, was man in Nacht 2 machen will. Nach allen Regeln der Kunst, gutes Ding.
Ja. Absolut, Mann. Ich guck mal gerade, was. Ich klicke mal gerade bei Wikipedia Bloodline Rules Match an, ob das. Es geht dann auf diese Wrestling Match Type Seite. Aber ja, ist einfach ein No Disqualification Match. Da leitet er zumindest hin.
Ja, okay. Ja. Mal gucken. Also ich glaube nicht, dass Solo Sikoa die Nationalhymne singt.
Warte. unter dem No Disqualification Match ist in der Liste ein Piranha Death Match.
Ja. Warum auch nicht?
Was es alles gibt. Ja.
Aber ich würde statt dem spanischen Announce Table hätte ich gern Samoan Announce Table.
Ja.
Mit den Usos als Color Commentator, die sich uneinig sind. und Solo, einfach die drei Brüder. Einfach mal gucken, was da läuft, die das Match kommentieren. Würde mir gut gefallen.
Ja, Mann.
Keine Ahnung.
Können dann auch eingreifen halt jederzeit. Haben es nicht weit zum Ring und so.
Ja, genau. Ja.
Geil.
Ja. Beziehungsweise Jimmy ist dann, also der sitzt einfach auf einem Drehstuhl, aber Jay, den sie auch mit dahin gesetzt haben zum Kommentieren, weil sie die Idee witzig fanden, der ist aber festgeschnallt an seinem Stuhl und kann nicht weg. So,
um jetzt zu kontrollieren. Ja, stimmt, man muss aufpassen, ja. Ja, stimmt.
Ja,
geil.
Wachhunde sind eingesetzt, um zu verhindern, dass der Hund von, wie heißt der nochmal, Pharaoh,
ja.
Ja, von Cody Rhodes ins Match eingreift. Nee, keine Ahnung. Ich habe wirklich, also ich versuche mich, ehrlich gesagt, von so kleinen Frotzeleien abgesehen, wirklich frei davon zu machen, mir vorzustellen, was bei dem Main Event in WrestleMania Nacht 2 passiert, weil ich einfach nur das sehen will, ohne dass ich großartig schon drauf rumgehirnt habe. So, ich will das einfach passieren lassen.
Ja, genau. Wir können jetzt irgendwelche Sachen fabulieren, was da passiert, so, aber was soll das? Gucken wir es uns an so und lassen uns da mitreißen von der Melodramatik, die da statuiert wird, so die wahrscheinlich ihresgleichen sucht. So, ne? Das wird heftig.
Ja.
Aber ein Piranha Deathmatch ist tatsächlich ein Match, wo in der Mitte des Rings ein Fischtank positioniert wird, wo fleischfressende Piranhas drin sind und wenn ein Wrestler da reingeht und 10 Sekunden unter Wasser bleibt, gewinnt der andere.
Unabhängig davon, ob die Piranhas eingreifen?
Ja, mit Piranhas nichts zu tun, aber die werden schon eingreifen, die haben ja Hunger.
Ja.
Wild.
Oder vielleicht hätte es auch Piranha Deathmatch, weil dabei Piranhas sterben. Keine Ahnung. Also mir gefällt diese Matchart nicht so sehr.
Tiere im Ring bitte nicht.
Ja.
Ja. Japanisches Wrestling, Alter. Yo. Genau. Morgen dann Nacht 2.
Ja.
Wer das noch nicht gemacht hat, höre sich unsere Preview an.
Ja.
Ne? Kann man noch machen.
Toll. Die ist auch sortiert nach Nacht 1 und Nacht 2. Ihr könnt einfach so irgendwo in der Mitte anfangen. Dann werdet ihr vorbereitet auf das, was in Nacht 2, was wir uns dazu so gedacht haben. Wir sind relativ nah an der Wahrheit mit unseren Tipps gewesen. Also okay, ich. Du liegst so anderthalb Tipps dahinter. nur bei Gunther waren wir beide daneben.
Ja. Jeder Mensch.
Wirklich jeder Mensch, inklusive Sami Zayn. Sami Zayn konnte sich nicht so richtig über seinen Sieg freuen, weil seine Wettscheine alle ungültig waren.
Ist jetzt hat jetzt einen Titel, aber ist halt pleite.
Ja.
Frau hat doch nur deswegen geweint zwischenzeitlich.
Ja. Nacht 2 auch matchtechnisch durchaus eine ziemlich interessante Nummer.
Oh ja.
Da geht noch einiges. Und es wird halt einmal ein großes Finale sein. Geht in ein paar Stunden los, wenn ihr das hier hört, sobald es online geht, ist es nicht mehr so weit bis dahin.
Ja.
Nehmt euch Zeit, euch den Scheiß zu gönnen. Ich kann auch empfehlen, sich NXT Stand and Deliver anzugucken.
Mhm.
Macht auch Spaß. Yo.
Und zieht euch auch von dieser wilden Mania-Woche die Hall of Fame-Speech von Paul Heyman rein.
Oh ja.
Sensationell auch wieder. Erwartenswert, werterweise.
Da freue ich mich drauf, die gucke ich mir morgen an.
Ja.
Genau. So, wie gesagt, wundert euch nicht, auf unsere abschließende Mania-Review wartet ihr ein Tagchen länger als gewohnt.
Genau.
Das wird uns aber nicht ausbremsen in irgendeiner Form. Erwartet aber auch nicht, dass ihr in der Zwischenzeit irgendwas von uns hört, weil wir werden den Scheiß halt wirklich erst einen Tag später gucken. Also, ja. Wenn irgendwer von euch mir Spoiler schickt, ne, ich lünche euch.
Und scheinbar euch fertig. Becky lünsch euch. Ja.
Ja. Ja. Also, ne, das, was, dann gibt's ein The Rock versus Cody Rhodes Programm für alle, die mir Spoiler schicken.
Ja, zieh's mal deinen Güllel aus. Jo. Gut, alles klar. Ja, ey. Geil. Viel Spaß mit Nacht 2 allen da draußen.
Ja. Nacht 1, es war ein Gaudi. Ich sag, wie es ist.
Absolut, Mann. Fuck, Mann, irgendwas wollte ich noch sagen. Ich hatte es gerade und dann war es direkt wieder weg. Scheiße.
Können wir diesen Podcast weiterhin mit den Worten Gunthers beenden oder müssen wir uns jetzt ein Zitat von Sammy raussuchen? Oder irgendwie machen wir einfach erstmal ohne ihn, bis wir wissen, wie die Situation, wie es mit der
Wir machen erstmal ohne Gunther, würde ich sagen. Vielleicht passiert ja noch irgendwas anderes.
Ja.
Fehlt natürlich jetzt was, ne?
Fehlt schon ein bisschen was.
Naja,
egal. Mal sehen.
Mal sehen.
Machen wir erstmal ohne. Wirklich auch als Ehrerbietung und sich verneigen vor Sami Zayn.
Ja. Apropos Ehrerbietung und verneigen. Danke, Sven. Du weißt wofür.
Das ist richtig.
Jo. See you in hell.